und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema, gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Episode 140. Heute gibt es ein spannendes Thema, das sich auch viele gewünscht haben. Ich habe letzt auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht. Ich bin gerade in der Podcast-Planung und was wünschst du dir denn? Da kamen ganz viele Themen, also vielen, vielen Dank an alle, die mir da etwas geschickt haben. Und falls du auch mal ein Thema hast, das du gerne von mir im Podcast besprochen haben möchtest, dann schick mir das. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich alle Themen, die ihr mir schickt, dann auch wirklich immer besprechen kann. Aber mir hilft es unheimlich zu wissen, was bewegt euch, was sind eure Schmerzpunkte, was sind eure Herausforderungen. Und der Podcast ist ja für dich. Er soll dich weiterbringen, er soll dir was geben. Du sollst was draus rausziehen. Und deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir da auch in einem Austausch sind und dass du auch immer das Gefühl hast, du kannst dich bei mir melden, du kannst was fragen. Ich freue mich da wirklich immer sehr darüber. So, heute geht es um das Thema, warum verliere ich die Kontrolle beim Essen? Und vielleicht hattest du auch schon mal das Gefühl, dass du was gegessen hast und dass du nicht mehr aufhören konntest oder dass du wie ferngesteuert was gegessen hast oder dass du selbst schon in der Situation den Gedanken hattest, ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht essen und ich weiß, es tut mir jetzt nicht gut, weil, keine Ahnung, danach habe ich irgendwie vielleicht einen Blähbauch oder dann bin ich zu voll gegessen und dann kann ich vielleicht meinen Tag nicht mehr so genießen, wie ich das möchte und trotzdem kannst du nicht aufhören. Und das ist ein Thema, das mir in der Beratung auch immer, immer wieder begegnet und mit dem viele Menschen strugglen. Und nicht nur mit dem, dass sie dann das Gefühl haben, sie haben die Kontrolle verloren oder vielleicht zu viel in Anführungszeichen gegessen zu haben, sondern da ist auch ganz, ganz viel Leidensdruck oft dabei, Scham oft dabei und das führt dann ganz oft in eine Negativspirale aus noch mehr Kontrolle, noch mehr Kontrollverlust. Und das ist eine Frage, die ich dir gerne stellen möchte, bevor wir jetzt in die Episode eintauchen. Setzt denn der Begriff Kontrollverlust automatisch voraus, dass es eine Ausgangssituation gibt, in der Kontrolle existiert hat? Also bezogen aufs Essen, wenn ich das Gefühl habe, die Kontrolle über mein Essverhalten zu verlieren, heißt es dann zwangsläufig auch, dass ich meine Nahrungsaufnahme bewusst steuere. Also ganz egal, ob ich das jetzt Diät nenne oder nicht. Und die Frage, die möchte ich jetzt hier gerade mal aufreißen und dann kommen wir auf jeden Fall auch darüber zurück, was ich davon halte und was ich darüber denke. Was sind denn die Ursachen eines Kontrollverlustes beim Essen? Ich habe mal drüber nachgedacht und es gibt ganz sicher 1.030.000 Faktoren. Ich habe mal versucht, mich so auf die wesentlichen drei zu konzentrieren. Und zwar sind es in meinen Augen psychologische Faktoren, körperliche Faktoren und ich habe es mal genannt Umweltfaktoren. Was meine ich damit? Die psychologischen Faktoren, das sind, glaube ich, die immer so am ehesten einem direkt im Kopf sind, wenn es darum geht, Kontrollverluste beim Essen zu erleben. Das sind wir immer relativ schnell dann auch beim emotionalen Essen. Also, dass ich esse, um Emotionen eventuell nicht fühlen zu müssen, wegdrücken zu können, Essen möglicherweise als Bewältigungsstrategie einsetze, Wenn ich esse aus Stress, aus Traurigkeit, aus Langeweile, das ist ja ein sehr, sehr großer Bereich auch, was emotionales Essen einschließen kann. Daran denken wir oft als erstes, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also das emotionale Essen, falls es denn wirklich emotionales Essen ist, ist nur das, was wir dann sozusagen sehen. Und ich verlinke dir sehr gerne eine Episode, die ich auch mal zum emotionalen Essen gemacht habe. Da erkläre ich dann ganz genau, was ich damit meine, wenn es denn emotionales Essen ist. Also diese Kontrollverluste beim Essen werden sehr häufig auch ja mit einem emotionalen Essen gleichgesetzt. Und die Begründung ist dann auch ganz häufig die mit dem Belohnungssystem. Also dass wir unserem Gehirn regelmäßig diese Belohnungssignale durch das Essen bestimmter Lebensmittel geben und es dann sozusagen zu einem Muster kommt, bei dem das Gehirn diese Lebensmittel immer wieder einfordert, um dieses Gefühl von Belohnung und Freude zu erleben. Also es geht hier um den Dopaminkick und wir haben den häufig, wenn wir eher so fettreiche, zuckerreiche, energiereiche, energiedichte Lebensmittel essen. Und da kann es dann auch schon dazu kommen, dass wir so dieses Gefühl haben, süchtig zu sein nach bestimmten Dingen, also die Kontrolle zu verlieren, weil wir süchtig sind, beispielsweise nach Zucker oder nach Pizza oder nach Donuts oder was auch immer da so dein Lebensmittel sein könnte. Und auch hier gibt's schon eine Podcast-Episode beziehungsweise zwei, die ich in dem Themenbereich sehr, sehr spannend finde, auf die ich dich auch gerne hinweisen möchte. Das ist einmal die Episode 29, die heißt Zucker macht nicht süchtig. Also ich glaube nicht, dass Lebensmittel an sich süchtig machen können. Ich glaube schon, dass wir dieses Gefühl haben können, süchtig zu sein und dass wir möglicherweise süchtig sind nach bestimmten Verhaltensweisen. Aber was ich genau damit meine, das erkläre ich in der Episode 29. Und die zweite Episode, die ich da auch ganz spannend dazu finde, ist die 79. Darin geht es darum, wie sich Restriktion auf den Gehirnstoffwechsel auswirkt. Und zur Restriktion komme ich gleich noch. Ich habe gerade noch einen Gedanke, und zwar, ich war auf einer Fortbildung am Wochenende und das fand ich ziemlich spannend, weil der Referent uns zwei Systeme vorgestellt hat. Also es ging darum, wie können wir unsere Ziele erreichen. Das war eine Fortbildung im Bereich Ressourcen, Zeitmanagement, aber es ging natürlich auch um Ziele, selbstverständlich. Und er hat uns da zwei Systeme vorgestellt. Das System 1, das war das, was uns kurzfristige Glücksmomente liefert. Und das System 2, das war so ein kurzfristiger Glücksverzicht, um dann langfristig zufrieden zu sein und eventuell auch, um unsere Ziele zu erreichen. Und hier noch ein kurzer Satz dazu. Also ich glaube nicht, dass, weil das wird ja oft auch so in Diäten, ja, propagiert oder in Ernährungsweisen allgemein, die dazu führen sollen, dass wir vorsätzlich Gewicht verlieren. Also das ist ja immer das, was ich mit Diäten meine. Also ich glaube nicht, dass du langfristig zufrieden und glücklich sein kannst, wenn du deine Bedürfnisse ignorierst, weil damit wird ja oft geworben. Also dieses, ich motiviere mich jetzt damit, langfristig irgendwie das und das Aussehen zu haben und deshalb verzichte ich jetzt kurzfristig auf den Schokokeks. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, wenn wir dabei gegen unsere Bedürfnisse gehen und wenn wir dabei außer Acht lassen, dass unser Körper auch Energie braucht. Das gesagt zu haben, fand ich einen Satz ganz spannend, den der Referent gesagt hat. Also nochmal zur Erinnerung, System 1, das waren diese kurzfristigen Glücksmomente, das könnte man auch so als Dopaminkicks bezeichnen. Und das System 2 war dieser kurzfristige Verzicht auf die Glücksmomente, um langfristig zufrieden zu sein. Also da geht's eigentlich weniger um diese kurzfristigen Dopaminkicks, also die ja Pleasure bedeuten, Freude, Vergnügen, und mehr so um dieses langfristige Serotonin, das ja mit Glück, also mit echtem Glück in Verbindung gebracht wird, mit Zufriedenheit. Und er hat diesen spannenden Satz gesagt, meine Güte, jetzt habe ich fünfmal außenrum geredet, sorry. Er hat diesen spannenden Satz gesagt, je gestresster, überforderter unglücklicher und ausgelaugter wir sind und wir uns fühlen, umso empfänglicher sind wir für System 1. Und für mich war das richtig, richtig mindblowing, weil ja, ne, wir wissen das alle, dass wenn wir irgendwie, keine Ahnung, schlecht schlafen oder gestresst sind, dass wir ganz oft auf diese kurzfristigen, ja, Dopamin-Kicks zurückgreifen. Das liegt aber nicht an unserer Willenskraft, sondern das liegt wirklich daran, dass in solchen Situationen, wenn wir gestresst, überfordert, müde, ausgelaugt sind, einfach unser Nervensystem auch komplett überreizt ist. Wir sind im Fight-or-Flight-Modus oder sogar noch schlimmer im Freeze-Modus. Da gehen vernünftige Entscheidungen. Das geht einfach nicht mehr, weil die Teile unseres Gehirns, wo wir vernünftige Entscheidungen treffen, die werden in dem Moment gar nicht mehr gehört, weil es geht da rein ums Überleben. Und wenn jetzt noch eine Neurodivergenz hinzukommt, eine Neurodivergenz kann ja das Ungleichgewicht der, also kann zu einem Ungleichgewicht der Neurotransmitter, nee, es kann nicht dazu führen, nee, ist das falsch ausgedrückt. Bei einer Neurodivergenz sehen wir oft ein Ungleichgewicht der Neurotransmitter Serotonin und Dopamin. Und dieses Ungleichgewicht, das beeinflusst die Stimmungs- und Impulskontrolle. Also dieses Ungleichgewicht kann Essanfälle begünstigen. Da neurodivergente Personen möglicherweise eine große Herausforderung haben, ihre Essgewohnheiten zu regulieren aus allen möglichen Gründen. Ich habe da auch mal einen Blogpost dazu geschrieben, verlinke ich auch sehr gerne. Und dann auch wirklich Essen als Belohnung oder Bewältigungsstrategie einsetzen, um halt irgendwie durch den Tag zu kommen. Und all das, ja, funktioniert noch 1.000.000 Mal besser. Also emotionales Essen, Dopaminkicks, die Herausforderungen bei Neurodivergenz. Das funktioniert noch 1.000 Mal besser, in Anführungszeichen. Und jetzt bin ich bei den körperlichen Faktoren, wenn ich in einem Energiedefizit bin. Also wenn ich meinem Körper weniger Nahrung zuführe, als er braucht, um zu leben, um zu funktionieren, um alle Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Also das Allerwichtigste in meinen Augen, und dann können wir uns um alles andere kümmern, ist, dass du genug isst. Nur wenn du ausreichend mit Energie versorgt bist, können wir an diesen anderen Stellschrauben arbeiten. Wenn du das nicht bist, hast du immer ein hohes Stresslevel im Körper. Du wirst immer beispielsweise hormonelle Einflüsse haben, also es gibt ja das Hunger- und Sättigungshormon, also Hunger- und Sättigungshormone, die dann aus dem Gleichgewicht geraten, wenn du zu wenig isst. Der Körper wird immer diese Anpassungen an diese Notsituation machen, die dazu führen, dass du mehr Hunger hast. Also es wird zum Beispiel vermehrt das Hungerhormon Ghrelin ausgeschüttet, wenn du in einem Energiedefizit bist, weil es ja logisch ist, ne? Der Körper sagt damit, hallo, da muss unbedingt hier oben Essen rein. Und wenn du dann so dieses extreme Pendel ist, glaube ich, ein gutes Wort, hast zwischen ich esse sehr wenig und ich esse sehr viel, dann hast du eventuell auch große Blutzuckerschwankungen. Ne? Also wenn du ja die ganze Zeit versuchst, deinen Hunger zu unterdrücken, da gibt es auch eine Podcast-Episode schon dazu, das ist die 138, ist es gut, meinen Hunger auszudrücken? Kurzfassung, nein, warum, kannst du da gerne nachhören. Also wenn du die ganze Zeit versuchst, möglichst wenig zu essen, deinen Hunger auszudrücken, dann kann es sein, dass du halt im nächsten Moment wirklich die Arschbombe in die Naschschublade machst oder die Arschbombe in die Bäckertheke oder, keine Ahnung, die Arschbombe in das Fastfood-Menü. Und dir dann da halt irgendwas aussuchst, was dann möglicherweise deinen Blutzucker nach oben schießen lässt. Das heißt, du hast eine schnelle Insulinausschüttung, dein Blutzuckerspiegel kracht wieder runter und ein niedriger Blutzuckerspiegel signalisiert dann wieder deinem Gehirn, hallo, hier, Notsituation, wir brauchen Energie. Und das kann dann wieder zu einem starken Verlangen nach Essen und insbesondere auch nach Zucker- oder kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln führen. Ne? Und dann kann das sein, dass wir wirklich durch diese reine Restriktion das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle, wenn wir kohlenhydratreiche Lebensmittel essen, wenn wir Zucker essen, weil aber eigentlich nur diese Blutzuckerschwankungen so einen Heißhunger auslösen. Und weil der Körper und das Gehirn auf Veränderungen im Blutzuckerspiegel dann sensibel reagiert und ganz krass, also richtig krass dagegen steuert, dass da auf jeden Fall Energie reinkommt. Also wenn du nur eine Sache jetzt aus dieser Episode mitnimmst, dann bitte die, du musst genügend essen. Und ich werde sehr bald ist schon geplant, auch eine Episode zum Energiebedarf machen und auch nochmal so zu diesem Mythos Kaloriendefizit und um hier jetzt schon mal so in 2, 3 Sätzen vorwegzunehmen. Du hast nur eine begrenzte Kapazität oder Möglichkeit, um auf deine eigenen Fettreserven zuzugreifen. Das heißt, wenn du eine bestimmte Anzahl oder eine bestimmte Menge an Kalorien oder Energie pro Tag benötigst und du gehst sehr weit darunter, dann wird dein Körper aus den Fettreserven, egal wie viele das sind, nicht genügend Energie bereitstellen können. Und dann bist du in einem sogenannten realen Kaloriendefizit. Das heißt, dein Körper bekommt nicht genügend Energie, um zu funktionieren. Und dann hast du, ich sag's jetzt mal so platt, diese ganze Scheiße, dass dein Körper gegenreguliert, dass deine Hunger- und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht kommen, dass du viel mehr Heißhunger hast und dass dann auch wirklich dein Risiko für so einen Kontrollverlust, also dass du den erlebst, einfach sehr, sehr, sehr gesteigert ist. Und dann ist es ja so, dass unsere Umwelt uns da häufig auch nicht in die Karten spielt, ne? Wir wissen beispielsweise, dass eine gesundheitsfördernde Umgebung auch die Wahrscheinlichkeit gesunder Verhaltensweisen erhöht. Ja, wenn aber jetzt halt meine Umgebung so ist, dass ich sehr leicht auf ja die Dinge dann zugreifen kann, die mein Körper in dem Moment möchte, ne, wie zum Beispiel den Schokoriegel, dann wird auch die Wahrscheinlichkeit größer sein, dass ich dann genau zu diesem Schokoriegel greife. Und ich habe nichts gegen Schokoriegel. Du weißt, ich habe nichts gegen Schokoriegel, wenn es das ist, was du in dem Moment bewusst essen möchtest. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich in die Speisekammer gehe, da haben wir die ganzen Süßigkeiten, die wir haben, die sind alle in so durchsichtigen Behältnissen, dass man das auch wirklich schön sehen kann und dass man dann auch wirklich überlegen kann, worauf habe ich Bock. Die stehen aber relativ weit unten und oben so auf Augenhöhe sind Nüsse und Samen und Trockenfrüchte. Und da geht's nicht darum, dass ich mich jetzt irgendwie austricksen möchte oder so, nicht diese Süßigkeiten zu essen, sondern ich bin selber neurodivergent. Ich habe immer wieder auch Tage, wo ich wirklich vergesse zu essen. Und nein, das ist nichts Gutes. Das ist richtig, richtig scheiße für deinen Körper, für deine Leistung, für deine Zufriedenheit, für deinen Blutzucker. Also ich bemühe mich sehr, regelmäßig zu essen. Es funktioniert aber nicht immer. Und wenn ich dann wenn mein Körper schon in dieser Notsituation ist mit, boah, sofort essen rein, an den Schokoriegel, an den denke ich. Und dann ist sozusagen für mich meine Umgebung so gestaltet, dass ich hier nochmal so eine kurze Erinnerung bekomme. Guck mal, du könntest auch hier ein Müsli essen oder du könntest hier auch ein paar Trockenfrüchte essen oder du könntest hier auch ein paar Nüsse essen. Und nicht, weil das besser in Anführungszeichen ist, sondern weil ich dann wieder in der Situation bin, dass ich mich bewusst entscheiden kann, was ich jetzt meinem Körper geben möchte. Wenn es dann der Schokoriegel ist, geil. Wenn es die Nüsse sind, auch super. Was ich damit sagen will, die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, die ist natürlich eine andere, wie wir das früher hatten. Und ich finde, eine ganz große Rolle spielen natürlich auch die sozialen Einflüsse. Also ich kann mich daran erinnern, ich hatte meine Chefin, die hatte immer Gummibärchen bei, was ich auf dem Schreibtisch stehen. Und die hat wirklich auch immer 3-mal die Gummibärchen einem angeboten, sodass es fast peinlich war, das nicht zu nehmen. Oder unangenehm, also nicht peinlich, aber halt unangenehm war, das nicht zu nehmen. Und ich habe ihr irgendwann dann gesagt, dass ich keine Gummibärchen mag, damit sie mich in Ruhe lässt damit. Na, also da gibt's natürlich schon auch Druck. Oder ich hatte mal, das war auch ganz spannend, ich hatte mal eine Klientin, die hatte immer das Gefühl, ihr Mann verführt sie mit Essen. Und dann hat sie ihn mal damit konfrontiert und dann war der ganz, da war der ganz verwirrt, weil ihm das gar nicht bewusst war. Und dann haben die da wohl ein bisschen, ja, tiefer geguckt und halt dahinter geguckt, was das denn ist, dass er immer abends vor allem irgendwie dann die Tüte Chips holt und die vor ihr isst, obwohl er selber gar nicht so richtig Hunger auf Chips hatte. Und dann sind die drauf gekommen, dass er Angst hat, dass sie sich zu sehr verändert, weil sie jetzt auf diesem neuen Anti-Diät-Weg ist und ihn dann verlässt und sozusagen er dann nicht mitkommt. Und dann hat er sie so unbewusst versucht zu sabotieren. Also das war ganz, ganz spannend. Sie hat mir das dann wirklich so in einem Call so mind-blowing erzählt, wo ich mir gedacht habe, krass, ne? Ist auch wieder so ein Hinweis darauf, oft ist Essen nicht das Problem, sondern einfach nur das Spielfeld, wo so tiefer liegende Themen ausgetragen werden oder Essen oder unser Essverhalten, das ist so ein bisschen die Bühne, ne, auf der so ganz viele andere Faktoren, die hinter bestimmten Verhaltensweisen stecken, auf einmal sichtbar werden. Also, ja, das ist vielleicht so das Zweite, was du heute aus dieser Episode mitnehmen darfst. Essen ist nicht das Problem, sondern oft nur das Spielfeld oder die Bühne, wo andere Dinge sichtbar werden, die dann oft gar nichts mit dem Essen zu tun haben. So, und was macht jetzt das Ganze mit unserer Psyche, wenn wir immer wieder das Gefühl haben, beim Essen die Kontrolle zu verlieren? Ja, ein vermindertes Selbstwertgefühl, weil ich habe ja das Gefühl, keine Selbstwirksamkeit mehr zu haben. Ich fühle mich ja fremdbestimmt. Und da kommt man dann ganz, ganz schnell in so eine Haltung rein, wo man das Gefühl hat, man kann nichts mehr tun. Ne, was dann natürlich auch wieder in so eine Negativspirale führt. Ne, wir reden dann eventuell nicht mehr so nett mit uns oder wir haben dann emotionale Reaktionen. Eventuell verstärken sich so typische Verhaltensmuster wie ein häufiges Snacken oder ein Essen ohne Hunger oder so ein heimliches Essen. Oder wir haben so Gedanken wie, na ja, jetzt ist ja eh alles egal. Ne, also, dass wir in so einen Modus kommen, wo wir so generalisieren. Und dann werden natürlich Schuldgefühle groß. Und Schuld ist ja dieses, ich habe etwas in Anführungszeichen Schlechtes getan. Und das kann dann sehr schnell umschlagen zu Scham. Ne? Also Scham bedeutet, ich bin schlecht, also ich. Und das führt natürlich, ja, nicht zu Glück, sondern zu einer Unzufriedenheit, zu Stress. Ne? Und eventuell habe ich dann noch diesen Glaubenssatz, wenn ich zu viel esse oder wenn ich diese Essanfälle oder diese Kontrollverluste habe oder dieses emotionale Essen, ne, davon werde ich dick und dann habe ich möglicherweise Angst vor einer Gewichtszunahme und versuche dann noch mehr Kontrolle, ne, so als Lösung obendrauf zu setzen. Oder wir wissen halt auch, dass diese Kontrollverluste beim Essen das Risiko für Essstörungen steigern, weil, ne, wenn ich ja was tue, was ich eigentlich nicht tun möchte, kann es dann ja sein, dass ich versuche, das wieder ungeschehen zu machen. Und das nennt man bei Essstörungen beispielsweise Purging. Und Purging ist eine absichtliche Handlung, Nahrung aus dem Körper zu entfernen oder eben übermäßig aufgenommene Kalorien zu verbrennen, um Gewichtszunahmen zu verhindern. Also das kann sehr schnell dann auch wirklich in eine Richtung abdriften, die ja einfach richtig scheiße ist. Und auch hier kommt man dann ganz oft in so eine Negativspirale, ne? Weil emotionales Essen ist oft nur das, was wir sehen, so die Spitze des Eisbergs. Und als Lösung wird uns dann oft noch mehr Kontrolle verkauft. Und ich bin aber der Meinung, wir brauchen genau das Gegenteil. Was meine ich damit? Um zur Frage vom Anfang zurückzukommen. In meinen Augen, ja, setzt der Begriff Kontrollverlust automatisch voraus, dass es eine Ausgangssituation gab, in der Kontrolle auch existiert hat. Und es ist ja auch immer so die Frage, wie bewerte ich denn Dinge? Also bei mir persönlich zum Beispiel ist es so, ich würde gar nicht davon sprechen, dass ich einen Kontrollverlust beim Essen erlebe, weil ich kann das insofern nicht mehr erleben, weil ich mein Essverhalten nicht mehr kontrolliere. Und ja, natürlich habe ich Situationen, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich zu viel gegessen oder es war jetzt irgendwie so, ja, so irgendwie so ein bisschen fremdbestimmt oder ich habe nicht aufhören können, aber ich sehe das nicht als Kontrollverlust, sondern ich sehe das eigentlich dann eher, dass ich da vielleicht nicht achtsam war oder dass ich wirklich überfordert oder gestresst war oder überlastet war oder ausgelaugt war und dann war das halt in dem Moment eventuell meine Bewältigungsstrategie. Und jetzt ist es meine Entscheidung, ob ich mich dafür jetzt fertig machen will, dass ich die Tüte Chips da inhaliert habe oder was auch immer. Oder ob ich mich halt frage, okay, was kann ich denn vielleicht jetzt tun? Ne, dazu sagen, okay, so war jetzt die Situation, ich fand das jetzt vielleicht nicht so gut, aber das hatte ja auch einen Grund, warum das so war. Und dann bin ich immer, also bei mir persönlich und auch bei meinen KlientInnen, sehr schnell bei dem Thema Schlafen, also zu wenig Schlaf oder schlechter Schlaf, macht ganz viel mit unserem Essverhalten, steigert jetzt in dem Sinne auch das Risiko für diese Kontrollverluste beim Essen, für Essanfälle. Wir sind ganz schnell beim Stressmanagement, ne? Also wir sind hier auf einem Spielfeld, wo wir sozusagen das, was mit dem Essen passiert, sehen. Aber eigentlich ist da Stress und Überforderung da. Und was mir auch immer ganz arg hilft, ist dann eine soziale Unterstützung. Also habe ich vielleicht eine Person, an die ich mich wenden kann, wo ich mich nicht groß erklären muss, sondern die das dann auch wirklich versteht und die nicht dann auch gleich wieder versucht, mir irgendwie eine Lösung aufzudrücken, sondern sagt, ja, blöd, ne? Ja, war richtig scheiße, ne? Und das freut mich immer, wenn ich diese Rückmeldung von euch bekomme. Das kann tatsächlich auch ein Podcast sein. Also ich habe das ganz oft, dass mir jemand schreibt, ich hatte irgendwie so Unsicherheiten oder ich habe mich irgendwie schlecht gefühlt oder mir ist irgendwie eine Situation ja passiert, die mich getriggert hat oder die ganz viele alte Glaubenssätze auf einmal heraufbeschworen hat. Und den Podcast zu hören, das hat mich irgendwie beruhigt, weil ich das Gefühl habe, hier versteht mich jemand. Und darum geht's, auch hier wieder Verbindung zu schaffen, ne? Mit jemandem, wo du dich nicht erklären musst, sondern eine Person, die dann liebevolle Worte für dich hat. Was auch helfen kann, ist eine Umgebung zu schaffen, in der es leichter ist für dich, zum Beispiel ausreichend zu essen. Es geht jetzt irgendwie nicht darum, ausgewogen oder gesund oder was auch immer zu essen. Im ersten Schritt ist es immer genug zu essen, also wirklich dein Energiebedarf auch zu decken, und dann kann man sich im zweiten Schritt mal überlegen, was kann man denn noch essen, um ja dem Körper Energie zu geben oder um sich noch besser zu fühlen. Also es geht hier wirklich darum, gut für sich zu sorgen. Und für manche Menschen kann es beispielsweise auch sein, dass sie so ein flexibles Meal Prep machen. Und hier an der Stelle möchte ich mal ganz klar Werbung machen für meine virtuelle Assistentin Rubina. Die hat auch ihr eigenes Business. Und zwar kennst du sie vielleicht auch von Instagram. Meal Prep mit ADHS. Jetzt musste ich gerade kurz nachdenken, sorry. Meal Prep mit ADHS. Ich verlinke das natürlich alles, beziehungsweise sie verlinkt das dann, weil sie mir netterweise die Shownotes schreibt. Und genau, was wollte ich jetzt sagen? Genau, sie hat sich darauf spezialisiert, wie kann ich mich gut versorgen, wenn ich wenig Energie und wenig Kapazitäten habe und mir eventuell auch noch eine Neurodivergenz reinpfuscht und meine exekutiven Funktionen beispielsweise herausfordernd sind. Ne? Also zum Beispiel ich jedes Mal, wenn ich was koche, mir brennt entweder was an oder mir kocht was über. Anders geht es nicht. Und ich habe das aber einfach akzeptiert und ich habe dann Auge drauf und ich tue ein bisschen mehr Zeit einplanen. Und Rubina hat da ein ganz, ganz tolles E-Book auch erstellt. Also guck da mal sehr gerne rein. Und andere Personen sagen aber, boah, nee, Meal Prep, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich brauche was anderes. Ich brauche zum Beispiel ausreichend Schlaf. Ich brauche Unterstützung, weil ich zu viel sozusagen in meinem Leben habe, zu viele Baustellen, zu viele Projekte, zu viele Themen. Also das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Das kann sehr, sehr individuell sein, wie du dir eine Umgebung schaffst, in der es leichter ist, gut für dich zu sorgen. Und auch hier, das sind oft so ganz kleine Dinge, so ganz kleine Schritte. Und hier kann ich auch immer nur sagen, alle Praktiken, die Achtsamkeit schulen, alle Techniken, die das Körperbewusstsein verbessern, also dass du besser auf die Signale deines Körpers hören kannst, die werden dir auf jeden Fall dabei helfen. Und ich habe gestern einen Podcast gehört, ich weiß leider nicht mehr, was das war, da ist aber ein ganz, ganz wichtiger Satz gefallen. Der war jetzt nicht neu für mich, aber ich fand den in dem Moment so bezeichnend. Und zwar, die Grundlage im Coaching ist ganz oft, Verbindung zu schaffen, und Verbindung auf Beziehungsebene kann nur geschehen, wenn ich meinen Körper, wenn ich mein Gegenüber akzeptiere. Mist, jetzt habe ich es vorausgenommen. Also, die Grundlage im Coaching ist ganz häufig, Verbindung zu schaffen, und Verbindung auf Beziehungsebene kann nur geschehen, wenn ich meinen Gegenüber akzeptiere, wie die Person ist, und nicht mehr versuche, sie zu verändern. So, und das kannst du jetzt natürlich auch, wenn du möchtest, auf deinen Körper zu beziehen. Das heißt nicht, dass ich alles hinnehmen muss, ne, von der Person gegenüber, oder dass ich alles gut finden muss, wie beispielsweise mein Körper aussieht oder wie er funktioniert, oder bei mir halt auch oft irgendwie, wie er nicht so gut funktioniert, sondern hier in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, jawohl, ich akzeptiere jetzt mal das, was ist. In dieser Situation, mit diesem Körper. Und jetzt kann ich in Verbindung gehen. Und das fand ich wirklich, wirklich einen sehr, sehr coolen Gedanken. Also schreib mir sehr gerne, ob du das auch so siehst oder nicht. Wir können da immer sehr gerne auch in die Diskussion gehen. Sich die bedingungslose Erlaubnis zu geben, zu essen, ist auch hilfreich, sich nur die bedingungslose Erlaubnis zu geben und die anderen neuen Prinzipien der intuitiven Ernährung ignorieren. Das nennt sich dann Cheat Day. Also es geht schon immer auch darum, sich im ersten Schritt die bedingungslose Erlaubnis zu geben und im zweiten Schritt dann aber zu schauen, na, was macht das mit mir? Was sind meine Gefühle? Was sind die Signale meines Körpers? Was kriege ich denn hier rückgemeldet? Und ich finde es so spannend, wenn man sich mir überlegt, was denn wäre, wenn wir diese Momente des Kontrollverlusts anders bewerten? Und da gibt's in der Psychologie ein Konzept, das heißt Reframing. Das bedeutet, du versuchst, deine Sichtweise auf eine Situation, eine Herausforderung oder eine Information zu verändern. Und damit gewinnst du eine neue Perspektive und eventuell bekommt auch die Situation eine andere Bedeutung. Und wenn du das jetzt mal nimmst mit diesem Kontrollverlust und dir dann mal überlegst, boah, könnte ich diesen Kontrollverlust, den ich jetzt gerade gefühlt habe, eigentlich mal feiern? Jetzt denkst du wahrscheinlich, was redet sie denn jetzt? Ne? Und oft kommen da ja ganz viele Ängste hoch, wenn wir das abwerten, dass wir beispielsweise zu viel, in Anführungszeichen, zu viel gegessen haben oder mehr gegessen haben, als wir wollten, oder so ferngesteuert gegessen haben. Es ist ja häufig so eine Angst, beispielsweise vor einer Gewichtszunahme oder eine Scham, dass es jetzt jemand gesehen oder mitgekriegt haben könnte. Und das mal zu feiern, dass diese Gefühle jetzt auftreten, ne, diese Angst mal zu feiern oder diese Scham, dass du die spüren kannst, mal zu feiern, weil die nämlich bedeutet, dass du gerade nicht mehr dein übliches Muster fährst, sondern dich bewusst dafür entschieden hast, diese Angst oder diese Scham oder na, vielleicht ist es auch Wut, ich weiß ja nicht, was bei dir da hochkommt, aber was auch immer an unangenehmem Gefühl jetzt plötzlich da ist, das mal zu fühlen und dir dann zu überlegen, wenn ich meinem Körper erlaube, mal diese Kontrollverlust-Momente zu haben mit den ganzen Gefühlen, die damit einhergehen, und er plötzlich Vertrauen zu mir fassen kann, dass selbst wenn sowas, ne, Krasses passiert, wo wir früher sofort wieder auf so voll die Mega-Restriktionsdiät gegangen wären und das jetzt nicht mehr so ist und du stattdessen zu deinem Körper sagst, haben wir zu viel gegessen. Das ist jetzt passiert. Ich habe das Gefühl von so einem Kontrollverlust gehabt und trotzdem entscheide ich mich jetzt, ne, nicht als Lösung, in Anführungszeichen, noch mehr Kontrolle drauf zu bringen, sondern die Situation anzunehmen und gut für dich zu sorgen. Und du brauchst wirklich keine Angst mehr haben. Ich kümmere mich gut um dich. Das ist wirklich ein ein Geschenk ist für deinen Körper, dass er jetzt diese positive Erfahrung machen kann. Und wir wissen ja, dass Gewahrsein die Voraussetzung für Veränderung ist. Und ne, wir reden immer ganz oft darüber, dass wir lernen müssen oder dürfen, unserem Körper zu vertrauen. Aber es ist auch andersrum. Dein Körper, der muss oder darf auch diese Erfahrungen machen, wenn du Frieden mit dem Essen schließen willst, dass es okay ist, mal zu viel zu essen oder mal zu wenig zu essen und dass dann nichts Schlimmes, ne, in Form jetzt von Restriktionen oder Abwertung oder Negativspirale hier aus Schuld- und Schamgefühlen und noch mehr Kontrolle, dass das nicht passiert. Also es geht auch immer darum, dass dein Körper wieder Vertrauen zu dir fassen kann. Und das kann eben passieren, indem du zulässt, mal diese Angst zu spüren oder dieses andere unangenehme Gefühl zu spüren, um dich dann wieder in dem Moment mehr mit deinem Körper zu verbinden. Und ich finde, das ist was, was man wirklich auch mal feiern darf. Ne, diese Entscheidung, sich gut um sich selbst zu kümmern, gut für sich selbst zu sorgen. Und auch wenn man den eigenen Körper nicht liebt oder nicht schön findet, ihn trotzdem mit Respekt und Fürsorge zu behandeln. Ja, ich denke, das war's zum Kontrollverlust. Also ich fasse nochmal zusammen. Warum verliere ich die Kontrolle beim Essen? Der Begriff Kontrollverlust setzt voraus, dass es vorher eine gewisse Kontrolle oder Ordnung gab, die jetzt nun verloren gegangen ist. Und wenn Kontrolle nicht existiert, dann kann sie nämlich gar nicht verloren gehen. Also wenn du das Gefühl hast, regelmäßig die Kontrolle zu verlieren, dann nicht mit mehr Kontrolle draufgehen, sondern mal dahinter schauen, wo ist möglicherweise noch Restriktion, wo ist möglicherweise noch Verzicht und wo ist möglicherweise eine sehr bewusste Steuerung des eigenen Essverhaltens und was ist der Grund dahinter. Die Ursachen des Kontrollverlusts beim Essen haben wir angesprochen. Es waren psychologische, körperliche und auch soziale und Umweltfaktoren. Und dieser Kontrollverlust führt dann häufig zu einem verminderten Selbstwertgefühl, zu einer Fremdbestimmung und dementsprechend dem Gefühl, keine Selbstwirksamkeit zu haben. Und häufig sind emotionale Reaktionen da auf diesen Kontrollverlust. Und das alles erhöht oder kann das Risiko für Essstörungen oder essgestörte Verhaltensweisen erhöhen. Und was sind jetzt echte Lösungen, statt mehr Kontrolle, ne, statt sich noch mehr einzuschränken, statt noch weniger zu essen? Und da sind wir dann ganz oft beim Schlafen, bei einem ausreichenden, erholsamen Schlaf, bei Stressmanagement und bei sozialer Unterstützung. Das kann eine Person sein, das kann eine Gruppe sein, aber das kann beispielsweise auch ein Podcast sein, ein Forum sein. Es geht darum, in Verbindung zu gehen mit Menschen, die dich verstehen, denen du nicht viel erklären musst und die dich so annehmen, wie du bist. Und alle Praktiken der Achtsamkeit und Techniken zur Verbesserung des Körperbewusstseins helfen dir in der Regel auch, die Verbindung und das Vertrauen, das du deinem Körper entgegenbringst, aber das dein Körper auch dir schenkt, wieder zu erhöhen. Und all das wird dazu führen, dass dieses Gefühl des Kontrollverlusts auch abnimmt. Und es sind ganz oft kleine Schritte, die wir hier machen und die sich dann aufsummieren und dann irgendwann eine große, große Wirkung haben. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.